Ja, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Kurswechsel-Podcast-Episode. Ich bin Alina, Kurswechslerin, und in der heutigen Episode schnacke ich mit meinem Kollegen Arne über ein wirklich ganz zentrales Thema. Es geht um Burnout und Bore-out, wenn Systeme krank machen. Ja, in den letzten Jahren haben diverse Statistiken aufgezeigt, dass wir einen deutlichen Anstieg in der Burnout-Diagnosestellung zu verzeichnen haben, teilweise sogar bis zu 115%. Und auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass 13% der Bevölkerung angeben, dass sie quasi an einem Bore-out leiden, also ja, sich chronisch unterfordert fühlen in dem Arbeitskontext. Und ja, wir wollen genau in dieses Thema reingehen. Wir grenzen Burnout von Bore-out ab, setzen das nochmal in den Kontext zu den Konzepten der Kohärenz und des Flow-Konzeptes. Und natürlich bleibt es nicht dabei, die psychologische Brille aufzubehalten, sondern wir schauen uns auch an, welche institutionellen Rahmenbedingungen eigentlich dazu führen, dass ja, Burn und Bore-out wahrscheinlicher werden, wie wir als Organisationsberater auf die strukturellen Themen gucken und ja, welche Schlussfolgerungen wir auch ziehen können, wenn wir so über Organisationsdesign oder auch Organisationsentwicklung nachdenken. Wenn dich das jetzt neugierig gemacht hat, dann wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Hören der Episode. Bis dann.
Du hörst den Kurswechsel Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen.
Das war auch mal eine Steilvorlage für dich, also leg los.
Ich nehme die. Moin und herzlich willkommen im Kurswechsel-Podcast. Hier ist Arne von den Kurswechslern und ich spreche mit Alina. Du hast mich eingeladen, Alina, zum Thema Burnout, Bore-out, wenn Systeme krank machen. Mhm. Beziehungsweise ich habe mich auch ein bisschen angesprochen gefühlt, ob aus den gleichen Gründen, warum du diese Episode machen willst, das werden wir herausfinden. Schlag doch mal auf.
Ja, irgendwie war mir das nochmal ein Anliegen, weil da kriege ich ja die Psychologin aus mir auch nicht so ganz raus. Also ich habe ja auch die klinischen Module, so wie es bei uns heißt, im Masterstudium bewusst nicht abgewählt, weil ich so gedacht habe, es ist vielleicht auch ein ganz gutes Radar oder eine ganz gute Antenne, die sich da ausbildet, wenn man auch als Beraterin durch Organisationen läuft und ja, so die ein oder andere Wahrnehmung für Auffälligkeiten hat. Und mittlerweile bin ich tatsächlich ganz froh und ich habe so ein bisschen den Eindruck, oder das ist auch bisher eher so ein Gefühl, dass insbesondere nach der anstrengenden Corona-Pandemie und dem jetzt ja im Februar dieses Jahres aufgekommenen ja, Spannungs- und Kriegszustand, dass die Leute erschöpft sind. Also viele Leute haben so diffuse Erschöpfungsanzeichen, häufig arbeitsbezogen. Und ich möchte da gerne heute mit dir drüber sprechen, weil ich glaube, das ist ein, oder aus meiner Sicht ist das einfach ein wichtiges Thema, was auch so unterschiedliche Facetten hat, ne? Also wenn wir über Burnout reden, und wir kommen ja gleich noch dazu, was da genau hintersteckt, dann habe ich teilweise sogar das Gefühl, es ist en vogue, so viel geleistet zu haben, dass man nicht mehr kann. Also es scheint irgendwie auch anschlussfähig zu sein in bestimmten Kreisen. Und wir wollen heute einfach mal reingehen, was ist Burnout, was ist Bore-out, was sind irgendwie strukturelle Komponenten im System, die das vielleicht auch provozieren, wie spielt das Individuelle damit rein, also persönliche Stressoren auch, und was kann man eigentlich tun, um das abzufedern, ohne dabei übergriffig zu werden. Und ja, das ist ein großes Spielfeld sozusagen, und ich möchte heute einfach mal mit dir drüber schnacken. Wie erlebst du das denn gerade? Hast du einen ähnlichen Eindruck oder bin ich da irgendwie...
Ja, aber ich weiß gar nicht, ob das so neu ist durch die Pandemie-Erfahrung oder ob die Pandemie wie auf so vieles irgendwie nur mal so ein Brennglas gehalten hat. Ich finde deine Einflugschneise spannend, weil wir wahrscheinlich im Kern dieser Episode eher so über die organisationalen Aspekte diskutieren werden, dass du über diese, dass du diesen klinisch-psychologischen Einstieg gewählt hast. Update mich doch mal, wie ist denn der Stand? Gibt's wie ist ICD-10? Habe ich Burnout oder ist das eine Form von Depression oder depressiver Episode, die ich habe?
Also um das einmal vorweg zu sagen, Burnout ist keine Diagnose. Also eigentlich können wir sagen, es ist etwas wie so eine Art Syndrom, wo sich vieles ansammelt, wo wir zum Beispiel emotionale Erschöpfung haben. Also dieses Gefühl, durch den Kontakt zu anderen Leuten total ausgelaugt zu sein, so dieses Gefühl zu haben, boah, ich brauche endlich mal irgendwie Zeit für mich. Dann spielt da auch so eine, Achtung, Schlausprechwort, Depersonalisierungskomponente mit rein. Meint einfach nur, dass man häufig eine sehr negativ gefärbte Wahrnehmung hat und häufig im Kunden- oder auch Kollegenkontakt sehr zynisch ist oder man so dieses Thema hat, dass man irgendwie sehr abgestumpft ist, ne, und auf vieles gar nicht mehr so richtig reagiert. Und auch etwas, was im Kontext Burnout eben auffällt, dass auch eine gewisse reduzierte Leistungsfähigkeit halt da ist. Also man hat das Gefühl, ich komme irgendwie nicht mehr so richtig an mein ursprüngliches Leistungsniveau ran. Man fängt auch schneller irgendwie an zu zweifeln. Man spricht dann in der Arbeitspsychologie häufig davon, es bildet sich so eine Art schwacher beruflicher Selbstwert dann auch aus. Und jetzt habe ich das immer ja sehr auf den Arbeitskontext bezogen. Und das ist halt auch eben die Abgrenzung zum Beispiel zu einer Depression, weil eine Erschöpfung oder auch so dieses zynische Depersonalisierungsgefühl, das habe ich typischerweise auch bei einer Depression. Aber beim Burnout habe ich viel mehr den Fokus auf diesen beruflichen Kontext. Also es ist beruflich assoziiert, wohingegen ich das bei einer Depression über Kontexte hinweg habe. Und das ist halt auch der Grund, weshalb quasi ein Burnout an sich keine eingetragene Diagnose ist, wohl aber ein Zustand, den wir natürlich sehr, sehr ernst nehmen sollen. Weil es natürlich nichts ist, womit man sich irgendwie gut fühlt. Das ist ja auch ganz klar, ne?
Das heißt, zur Einordnung, also unabhängig davon, was mir im Zweifel ein Arzt auf meinen gelben Zettel schreiben würde, fühle ich mich so ein bisschen überfordert, erschlagen von meiner Umgebung. Habe das Gefühl, es ist egal, wie viel ich ruhe, ich kriege die Akkus nicht wieder voll. Fühle mich auch so ein bisschen in so einer Opferhaltung. Also was die Welt da alles mit mir macht und auch vielfach, glaube ich, unverstanden. Also warum sieht das denn keiner, was hier alles falsch läuft, so in meiner eigenen Wirklichkeitskonstruktion? Was ja tendenziell diese Negativspirale noch verstärkt, ne? Also, und dazu, ich möchte noch eine Sache dazulegen, ganz unabhängig davon, ob wir jetzt so auf gesellschaftlicher Ebene über tatsächliche Depressionen sprechen oder bezogen auf den Arbeitskontext, du hast gerade in der Einleitung gesagt, es ist on vogue, so viel zu leisten und so weiter. Es ist aber gar nicht on vogue und auch nach wie vor noch ein Tabu, ja, das zu kommunizieren mit: Mir ist das gerade alles zu viel.
Ja, also das ist auch tatsächlich das, was ich erlebe, wenn ich mit Leuten spreche, die diese Erfahrung leider machen mussten, dass sie im Nachgang darüber auch deutlich besser berichten können, als in der Phase, in der sie diese Überforderung quasi erleben. Und ich weiß gar nicht, ob das so eine Art Bewältigungsmechanismus dann auch ist, zu sagen, ja, da war ich halt, ne, im Burnout und Leistungsprinzip und so. Aber also es gibt in der klinischen Psychologie, und deswegen hatte ich diese Einleitung auch gewählt, einige Vertreter, die durchaus dabei sind zu sagen, ja, Burnout ist schon eine Form der Depression, halt nicht so stark ausgeprägt, aber es klingt halt besser, weil man halt sagen kann, man hat so viel geleistet, dass man einfach nicht mehr kann. Also da geht es tatsächlich, und das finde ich extrem spannend, um diese Anschlussfähigkeit auch der Kommunikation, ne? Also es, ganz blöd gesagt, es klingt quasi besser, dass ich so viel geleistet habe, dass ich nicht mehr kann, als wenn ich einfach sage so, boah, es kommen gerade so viele Dinge bei mir zusammen. Und deswegen finde ich das so wichtig, dass wir im Kurswechsel-Podcast auch darüber sprechen, weil du hast das jetzt gerade angesprochen. Es sind nach wie vor immer noch Tabuthemen. Also ich werde das, kleiner Schwank aus meiner klinischen Psychologie-Vorlesung nie vergessen, dass mein Prof damals sagte, wir laufen mit dem Gefühl durch die Welt, dass der Normalzustand ist, dass die meisten von uns gesund sind. Das ist aber nicht so, weil wenn ich mir angucke, wenn ich eine Matrix aufmache zwischen psychisch gesund und physisch gesund, dann resultiert da draußen eine Vierfelder-Matrix und eigentlich ist nur ein Feld, wo ich sowohl physisch als auch psychisch gesund bin, über die Bevölkerung gesehen. Und das hat tatsächlich meinen Blick auf, wie gehen wir eigentlich mit Gesundheit um und wie nehmen wir das wahr, komplett verändert. Also ich kann eigentlich nicht davon ausgehen, dass mein Gegenüber komplett gesund ist und dass das der Normalzustand ist. Und ich glaube, das ist teilweise noch nicht angekommen, auch nicht in den Organisationen, wo wir ja gleich auch nochmal drauf gucken werden, was sind eigentlich so strukturelle Faktoren, die entweder ein Burnout oder auch ein Bore-out irgendwie provozieren. Was können wir eigentlich tun, um das maximal zu vermeiden?
Ja, ich hadere mit einem Aspekt, der sachlich, fachlich richtig ist, wo ich aber gerade das Gefühl habe, was nehme ich jetzt mit, wenn ich das höre? Mhm. Bitte nicht jetzt pauschal jedem Ungesundheit zu unterstellen irgendetwas rein zu interpretieren, sondern dieses auf diesem Kontinuum gesund, nicht gesund ist ein relativ breites Feld, normal sozusagen, und nicht weiter relevant im klinischen Sinne. Also bevor wir jetzt da jedem irgendwas sowieso übergriffigerweise unterstellen, das bitte mal so als klinische Diagnose, wollte ich gerade sagen, nicht Diagnose, sondern Einordnung wahrzunehmen und jetzt nicht ein ganz anderes Bild auf die Welt und die Mitmenschen so zu
genau, zu konstruieren. Und es spielt ja auch eine Rolle, hat das Gegenüber eigentlich einen gewissen Leidensdruck, ne? Also wenn, also jetzt mal ein ganz banales Beispiel, kann auch sein, dass jemand irgendwie eine Schulterarthrose hat und sagt, ja, ich gehe damit aber gut durch die Welt. Dann ist er im Klinischen, deswegen finde ich es gut, dass du da nochmal drauf eingegangen bist, in dieser klinischen Vierfelder-Matrix-Betrachtungsweise ist diese Person dann quasi nicht gesund, aber sie hat dadurch trotzdem keinen Leidensdruck. Und uns geht's ja tatsächlich jetzt in dieser Podcast-Episode wirklich darum, mal zu gucken, was erzeugt denn strukturell Leidensdruck? Also so, dass die Leute für sich sagen, boah, es ist für mich nicht mehr handelbar. Und da so ein bisschen den Fokus auch drauf zu lenken.
Ja, genau. Also ich dachte, Heuschnupfen, Fehlsichtigkeit und so, also Sachen, die darum geht's nicht, sondern wirklich, es geht um das Leiden, ne?
Genau, es geht um das Leiden. Genau, und auf der Rückseite des Ganzen, also zu Burnout, gibt es noch eine andere Komponente, die sich Bore-out schimpft. Also im Prinzip, ich langweile mich so zu Tode und bin so unterfordert, dass mich das auch nicht zufrieden macht, sondern sogar stresst. Stresst in dem Sinne, weil das Gehirn von uns ja darauf ausgelegt ist, immer wieder auch eine gewisse Stimulation sozusagen zu erfahren. Und wenn diese Stimulation ausbleibt, dann fühlt man sich quasi auch ausgelaugt. Und ich finde es total krass. Es gab dazu von der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 2012 eine Umfrage und tatsächlich war es so, dass sich 13% der deutschen Bundesbürger unterfordert fühlen. Das finde ich total krass. Hätte ich nicht mit gerechnet.
Aber das ist ein guter Brückenschlag für uns, weil also ich hab einen Spruch im Auge, ich glaube, Dieter Lange, das ist so ein Keynote-Speaker, der hat mal gesagt, Krisen sind immer Wahrnehmungskrisen. Dass ja Stress und auf der anderen Seite auch positiver Stress im Sinne von Motivation, das ist nichts, das hat man einfach so, sondern das ist die eigene Wahrnehmung und die Interpretation, was das mit einem macht. Und insofern ist, glaube ich, schon relevant, wenn wir gleich drauf gucken, was führt zu gewissen Zuständen von Menschen, aber im Sinne des Ergebnisses, wohin führt das, gar nicht so relevant, was es ist, sondern wie äußert sich das, wie erlebe ich das und wie kann ich damit umgehen. Und dann bin ich mal wieder bei diesem schönen Modell der Kohärenz
Oh ja, ich habe also noch eins.
Ja, ja, also Kohärenz nochmal, was ist es? Unser Gehirn ist Meister im Energiesparen sozusagen. Also die meiste Energie, die unser Organismus verbraucht, beansprucht das Gehirn für sich. Kann man hier, Birkenbiel hat das mal gesagt, darf man sich auch mal jeder für sich fragen, ob das denn so angebracht ist. Das aber
die war auch so gut, die war.
Ja, ja, ja. Grundsätzlich, das Gehirn verbraucht sehr, sehr viel Energie. Und der Energiebedarf fährt nach oben, wenn wir Störung erfahren. Und Störung meint alles, was irgendwie, also das ist schon, mach mal die Augen zu, mach mal die Augen wieder auf. Jetzt hast du einmal Lichteinfluss gehabt und einmal ausgeschlossen. Da springen schon Rezeptoren an, sagen, das ist schon eine Störung, ne? So, und weil das alles Energie kostet, ist unser Gehirn ja ständig bestrebt, Zustände zu finden und sich auch selbst zu erzeugen, sozusagen, in dem möglichst wenig Energie aufgewendet wird. Was steckt drin in diesem Modell oder in diesem gedanklichen Ansatz, dass Kohärenz, also ein Zustand der Stimmigkeit, so alles ist in Ordnung, immer dann herrscht, wenn drei Komponenten bedient werden und die sind, wir zitieren die, glaube ich, auch nicht das erste Mal, Verstehbarkeit. Also ich kann mir einen Reim auf das machen, was ich so wahrnehme, warum die Welt so ist, wie sie ist und kann auch das Warum irgendwo akzeptieren. Das zweite ist Sinnhaftigkeit. Also ich erkenne etwas in dieser Umgebung, in der Wahrnehmung, die ich davon habe, das für mich einen Sinn ergibt, wofür es sich vielleicht auch lohnt, wenn wir gleich bei Depressionen oder bei Burnout sind, wofür es sich lohnt, aufzustehen und aktiv zu werden, Dinge zu machen und so weiter. Und als drittes steckt da drin die Handhabbarkeit. Das heißt, ich fühle mich in der Lage, mit dem, was mir da begegnet, umzugehen. Also der Psychologe würde sagen, Handlungsstrategien zu entwickeln. Und wann immer eines dieser drei oder alle drei gestört sind, empfinde ich ein Gefühl der Inkohärenz. Und jetzt muss man auch da dazu sagen, auch das ist der Normalzustand des Gehirns. Wir sind ja ständig mit Reizen konfrontiert, die wir irgendwie verarbeiten. Also Kohärenz habe ich nur, wenn ich tot bin, so vollständige Kohärenz. Aber wenn das über zu langen Zeitraum zu krass inkohärent ist, dann nehme ich das in der Regel als Belastung wahr.
Mhm. Und das finde ich nämlich tatsächlich an diesem Modell, also kommt ja quasi auch aus dem klinischen Bereich der Psychologie. Ich finde das tatsächlich auf einer groben Ebene total gut, aber mit diesem Nachsatz, dass man ja eigentlich nie diesen Zustand der Kohärenz hat, finde ich das in der Anwendung irgendwie dann doch gar nicht so handhabbar. Und deswegen würde ich ein zusätzliches anbieten. Und das ist nämlich das Flow-Modell von, und jetzt habe ich ein bisschen Angst, den Namen auszusprechen, Csikszentmihalyi, ich wette, es ist falsch. Ich habe in meiner Masterarbeit ihn auch häufig zitiert und einfach immer nur kopiert, weil tatsächlich ist es einfach.
Man schreibt den auch falsch wahrscheinlich, man schreibt wenn man es händisch falsch macht. Ne?
Also, aber dafür ist das Modell, finde ich, eigentlich total gut verstehbar und ich finde es auch relativ gut handhabbar. Man kann sich das so vorstellen, der Autor, der eben genannte, hat gesagt, eigentlich ist das Flow-Erleben, also dieses, wenn wir so richtig in einen guten Modus kommen, also baut sich auf, wenn meine Kompetenzen und Präferenzen, die ich als Person so mitbringe und die an mich gestellten Anforderungen quasi Hand in Hand gehen und vielleicht die Anforderungen, ich sag mal, einen kleinen Tick über meinem Kompetenzlevel sozusagen liegen, dass ich immer so ein bisschen gechallenged werde und mich sozusagen weiterentwickle. Das passt ja auch super toll zu diesen Motivationstheorien, die wir auch häufiger gesprochen hatten, ne? Dass ich quasi intrinsisch motiviert bin, wenn ich auch immer so diese Weiterentwicklungskomponente habe. DC und Ryan haben da ja ganz viel auch zu geforscht. Das heißt, ist das gegeben, also eine gute Arbeitsumgebung, Anforderungen, die mich immer so ein bisschen challengen, und ich mich darüber weiterentwickeln kann, dann baut sich quasi so eine Art Flow-Kanal auf. Kann man auch mal googeln, nennt sich Kanalmodell von Csikszentmihalyi. Wir können es sonst auch in die Shownotes packen. So, und dieser Flow-Kanal hat dann aber natürlich auch eine Vor- und eine Rückseite sozusagen. Wenn zum Beispiel die Anforderungen sehr, 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 sehr deutlich meine Kompetenzen und Präferenzen übersteigen, komme ich erstmal in den Bereich der Überforderung und irgendwann, wenn es sehr, sehr weit auseinander klappt, in den Bereich des Burnouts und genauso auch auf der, also auf der unteren Seite dieses Flow-Kanals sozusagen, wenn ich irgendwie deutlich mehr Kompetenzen und Präferenzen habe als die Anforderungen, die an mich gestellt wird, mich erstmal unterfordert. Das ist auch erstmal überhaupt nichts Schlimmes. Das ist genauso wie Überforderung auch erstmal nichts Schlimmes ist. Aber hält das länger an, komme ich halt relativ valide in diesen Bereich des Bore-outs, was wir eben thematisiert haben. Und das finde ich relativ cool, weil es uns, glaube ich, eine gute Brücke auch baut, wie man darauf im Arbeitskontext überhaupt auch Einfluss nehmen kann. Ne? Also da sind wir dann relativ schnell natürlich auch auch bei den Rahmenbedingungen, weil sowohl bei Burn als auch bei Bore-out ist zum Beispiel erwiesen, dass der Mangel an Autonomie das Risiko verstärkt. Also in Jobs, wo ich wenig Einfluss auf meine Rahmenbedingungen nehmen kann und auf meinen auf den Arbeitskontext, aber auch die Anforderungen, die an mich gestellt werden, die erhöhen zum Beispiel systematisch das Risiko, dass ich entweder in einen Burn oder auch in einen Bore-out rutsche. Ja.
Lass mich ganz kurz unsere beiden theoretischen Denkwerkzeuge miteinander verheiraten und dann darf es, glaube ich, praktischer werden nach jetzt fast 20 Minuten. Lass mich das mal versuchen zu benutzen, so miteinander. Mhm. Der Zustand des Flow, so wie du ihn nach Chikmentjali
dem eben genannten.
Genau.
Der Name, nee, lassen wir das.
Beschrieben hast, ist, also wenn ich Flow empfinde, ist das doch ein Zustand von hoher Kohärenz.
Ja.
Also ich habe da ein Problem, irgendwie, das habe ich verstanden. Ich finde es auch total sinnvoll, dass das ich mich damit befasse und eine Lösung entwickle. Und ich habe auch das Gefühl, es fordert mich, aber ich kann das schaffen.
Genau, genau.
Also die Handhabbarkeit ist, ne, ich muss ein bisschen gucken, aber ich kriege das hin. Mhm. So, und andersrum, genauso. Also diese Überlastung, da bin ich wieder bei. Irgendwas davon ist es nicht. Und dann finde ich doch ganz schick, tatsächlich als parallel ergänzendes Denkwerkzeug, dieses Kohärenzmodell, weil ich da ja von diesem Sinnerleben spreche. Und dann bin ich auch bei dem Bore-out. Also wenn ich den ganzen Tag über Wochen, über Monate und ohne zu tief da einzusteigen, wir beide wissen, was das bedeutet, mich mit Dingen beschäftige, die ich ganz individuell persönlich nicht sinnvoll finde. Wenn ich das Gefühl habe, ich arbeite hier für die Tonne oder das, was ich mache, ist Bullshit, das ergibt keinen Sinn, das ist nicht wertstiftend, das ist nicht nützlich, dann komme ich, obwohl ich das vielleicht ganz gut bewältigen kann, irgendwann in diesen Zustand, dass ich mich frage, warum mache ich das hier alles? Und das ist dann auch wieder, dann bin ich so in dieser Negativspirale, ne?
Und auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass in Berufen, also zum Beispiel helfenden Berufen, ne, wo ich eine hohe Sozialkomponente auch habe, pflegende Berufe etc., wo ich viel emotionale Anteilnahme habe, das Risiko zur Ausbildung eines Burnouts zum Beispiel viel, 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 viel höher ist, weil ich, das hat was damit zu tun, wie connected man auch zu seiner Arbeit ist. Also so viel Sinnhaftigkeit, so viel, identifiziere mich mit dem, was ich tue, dass man halt schneller Gefahr läuft, da in so einen Überforderungsmoment reinzulaufen, ohne dass es einem sofort negativ auffällt. Weil das, was man tut, denken wir zum Beispiel an Pflegeberufe, ist ja hochgradig sinnhaft. Und deswegen ist das, hat man natürlich auch eine gewisse Freude sozusagen daran. Und man merkt erstmal gar nicht, dass so gewisse Erschöpfungssituationen häufiger eintreten, ne? Weil das dann sozusagen überlagert. Also das ist ein verdammt zweischneidiges Schwert, auch mit der Sinnhaftigkeit des Jobs, ja.
Oh, jetzt touchen wir gerade ein gesellschaftlich aktuell ja sehr relevantes Thema, wo ich gar nicht weiß, ob wir den Schwenk schlagen wollen. Aber wenn ich so an Pflegeberufe denke, du hast ja gerade gesagt, ne? Dann, also ich würde das jetzt behaupten, ohne dass ich das irgendwie mit wissenschaftlich sauber hinterlegen kann, dann liegt es nicht an der Sinnhaftigkeit oder an der mangelnden Sinnhaftigkeit, sondern vielleicht, also wenn ich jetzt Pflegekraft bin und den Anspruch habe, am Ende geht es um Menschenleben, für die ich da Verantwortung trage und ich habe das Gefühl, es ist nicht handhabbar, weil wir personell unterbesetzt sind, weil ich Doppelschichten schieben muss, weil einfach die Rahmenbedingungen es mir nicht erlauben und dann bin ich beim persönlichen Anspruch, meinem persönlichen Anspruch an gute Pflege gerecht zu werden, dann macht mich das irgendwann fertig und dann haue ich ab.
Ja, was machen wir jetzt damit? Wir haben ja eben davon geschnackt, mal in die strukturellen Geschichten reinzugehen, ne, und zu gucken, ja, wie kann man, wie ist schon falsch, aber was sind mögliche Ansätze, um Systeme zu bauen, sozusagen, die das nicht so provozieren? Kein Burnout und kein Bore-out.
Ich würde mit dem Fazit starten. Das wäre mein Versuch, oder?
Ja.
Der Gerald Hüther formuliert das schön. Er sagt so, deswegen Fazit, immer dann, wenn ich erlebe, dass ich nicht als Subjekt behandelt werde. Also wenn ich, du hast von dieser Depersonalisierung gesprochen, die dann irgendwie dazu führt, wenn ich das Gefühl habe, ich bin hier Mitglied in einem System, in dem ich als Objekt behandelt werde. Also als ausführendes Organ von Kennzahlen zum Beispiel. Genau, genau. Also der Mensch als Mittel sozusagen. Und jetzt muss man, jetzt hier unser Licht am Fahrrad, die unterschiedlichen Perspektiven, also als Systemtheoretiker würde ich ja mal sagen, so ganz falsch ist der Satz, der Mensch als Mittel, nicht, wenn ich das so sehe im Sinne von, ne? Und trotzdem kann ich nicht ausschlagen. Gerade in Systemen, die sich heute, da sind wir bei ganz vielen anderen Podcast-Episoden, tendenziell dahin entwickeln, dass es viel, viel mehr um die Menschen wieder gehen muss, ne? Weil ich auf Kreativität und Intelligenz angewiesen bin und so weiter, ist es eben extrem wichtig, Systeme zu bauen, in dem ich nicht Personal Nummer 296 bin, sondern vielleicht auch als Teil eines Teams, als Teil eines Produktes oder Geschäftsbereichs oder sowas Identität zu finden. Und das vielleicht das noch hinten dran, das Gefühl zu haben tatsächlich, dann bin ich wieder sehr subjektiv, individuell in der Psyche, es macht einen Unterschied, dass ich dabei bin.
Genau, also das ist der eine Teil, der im Kohärenzmodell auch so dieses, ja, die Sinnhaftigkeit auch adressieren würde, ne? Und es geht ja aber auch quasi darum, einmal Verstehbarkeit und Handhabbarkeit irgendwie auch herzustellen, ne? Und da bin ich ganz schnell dabei zu sagen, naja, Organisationen so zu bauen, dass Menschen auch Einfluss nehmen können. Also wenn wir nochmal an das Flow-Modell denken, dass es einfach darum geht, dass ich die Anforderungen, die an mich gestellt werden, dass ich auf die auch Einfluss habe, ne? Dass ich meine Kompetenzen und Präferenzen auch daran sozusagen challengen kann und ich halt nicht ein Thema rübergeworfen bekomme und dann gesagt wird, ja, führ mal aus, ne? Also Stichwort Command and Control. Und das ist eigentlich schon mal eine relativ schöne Möglichkeit, so auch ja diese Selbstwirksamkeitserwartungen zu ermöglichen, ne? Also einfach Einfluss zu nehmen auf die eigene Arbeit in einem konstanten Team. Also da spielen ja so viele Sachen irgendwie eine Rolle, die eigentlich gar nicht so kompliziert sind. Man müsste halt Arbeit einfach nur ein bisschen anders denken. Ja, und da wäre dann schon viel mit getan, die konkrete Übertragung eines Problems. Damit fängt es ja schon an und nicht die Ausführung einer Lösung, ne?
Mich interessiert deine Sichtweise auf eine Facette. Wenn ich, jetzt hat nicht jeder Mensch, bei weitem nicht jeder Mensch, einen Job, wo er sagt, das ist meine absolute Erfüllung, sondern sehr, sehr viele arbeiten, um den Kühlschrank voll zu machen, um die Rechnung bezahlen zu können und so weiter. Und auch das sprechen wir oft an, suchen ihr Heil, ihre Selbstverwirklichung dann außerhalb der Arbeit. Jetzt mit dem Fokus, den wir für diese Episode haben, kann ich stelle das wirklich mal so als Frage in den Raum, kann ich so dissoziiert zu meiner Arbeit sein, dass mich das nicht belastet? Also, dass ich sage, ich komme um 9, ich gehe um 5, das ist mein Job, der ist vielleicht nicht ganz scheiße, so, ne? Das ist okay, dass ich das mache, aber also ich denke da gerade drüber nach, bevor wir in eine Richtung laufen, die wir dann irgendwann wieder Glücksbewirtschaftung nennen, ist das so wahnsinnig schädlich, wenn ich ein gutes Verhältnis in diesem Sinne zu meinem Job habe? Ich betone mal Job ganz bewusst und sage, ja, das macht mir, ich verdiene hier mein Geld und woanders werde ich glücklich.
Nö. Also Ich glaube auch nicht, dass da ein extremes Risiko dann für Burn oder Bore-out liegt. Da sind wir halt im normalen Bereich sozusagen, ne? Tatsächlich sind Burn und Bore-out ja sozusagen Grenzbereiche, wo ich mit Stressoren konfrontiert werde in einem Ausmaß, dass ich sie nicht mehr handeln kann, weil es zum Beispiel, keine Ahnung, irgendwie eine Rollenüberlastung zum Beispiel auch gibt, weil es irgendwie Rollenkonflikte gibt, weil die Arbeitsstrukturen nicht passen, die Erwartungsstrukturen völlig außer Rand und Band laufen und so weiter. Also wo viele Sachen zusammenkommen und ich auf der persönlichen Ebene nicht mehr genug Ressourcen habe, um das zu handeln. Nicht in meiner sozialen Rolle als Alina-Organisationsentwicklerin bei Kurswechsel, aber vielleicht dann auch nachher nicht mehr irgendwie familiär, wenn ich in anderen sozialen Rollen unterwegs bin. Also, dass mich diese Situation quasi derartig challengen und ich keinen Puffer mehr sozusagen habe. Und das ist halt wichtig zu bedenken. Und bei dem Szenario, was du jetzt gerade beschrieben hast, kann ich ja davon ausgehen, da ist jemand in seiner sozialen Rolle im Arbeitskontext unterwegs und sagt, naja, ist jetzt nicht hier mein Megatraum, aber es ist irgendwie nett mit den Kollegen, ich kann hier auch ein bisschen was bewerkstelligen und das ist fein, aber es ist jetzt nicht meine Traumvorstellung. Dann komme ich aber nicht in diese Belastungsspitzen sozusagen rein.
So. Ich finde das wichtig, das mal herauszustellen. Ich komme mal so, was mir gerade durch den Kopf geht. Ich habe ja auch mal eine Masterarbeit geschrieben. Der Titel war Arbeit in agilen Organisationen, Lust oder Last für den Menschen. Und also ich habe qualitative Interviews geführt, das heißt kleine Stichprobe, aber da gleichzeitig sehr tief rein, so in das persönliche Erleben von meinen Interviewees dort. Und ich will das mal sehr verkürzt machen, alles andere würde auch zu weit ausholen jetzt. Auf diese Frage Lust oder Last war das Resümee beides. Wie bin ich da hingekommen? Also erstmal stand ich vor der Herausforderung, kleine Randbemerkung, ich musste agile Organisation definieren, was gar nicht so einfach war, zumal zu dem Zeitpunkt, als ich das geschrieben habe. Aber so mit der Tendenz zur Dezentralisierung, zur Selbststeuerung, zu mehr Eigenverantwortung, dezentral, also bei den einzelnen Menschen, sagen wir ja auch häufiger, wenn wir so über Transformation oder OE sprechen, warum machen wir das? Um die Komplexität hochzufahren im System, damit ich mit der Umweltkomplexität besser klarkommen kann, also mit den dynamischen Märkten irgendwie, dass ich da bessere Lösungen finde. Und das war auch das Ergebnis, und da ich glaube, das ist valide, auch wenn man es größer machen würde, ganz, ganz großes Potenzial für Menschen, sich in Dingen zu finden, die sie in ihrer Arbeit erleben. Also wo ich vorher sehr, sehr eingeschränkt auf meine rein professionelle Rolle war, kann ich mich in ganz anderer Weise einbringen und auch meine persönlichen Motive, die ich so als Antreiber verspüre, mit in die Arbeit tragen und mir im Zweifel auch selber Rahmenbedingungen gestalten, in denen ich Arbeit als etwas empfinde, was mir Freude bereitet. Und andererseits haben die Leute, die ich interviewt habe, berichtet, das hat auch eine Kehrseite. Im Sinne von, man nimmt sich jetzt plötzlich alles viel mehr zu Herzen, weil das ist ja mit meins, ich gestalte hier ja mit. Ich krieg's auch nicht hin, das bei der Arbeit zu lassen. Das war vorher in meinem 9-to-5-Job ganz anders. Da ist um 5 der Stift gefallen, ich übertreibe mal so ein bisschen. Und dann gehörte mein Leben wieder mir. Jetzt ist die Arbeit plötzlich auch mein Leben sozusagen. Und wenn da Dinge nicht gut laufen, dann belastet mich das.
Ja, das ist so ein bisschen dieses Credo von Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps, ne? Das heißt, und das ist auch ein Punkt, glaube ich, so in dieser gesamten Corona-Homeoffice-Geschichte, dass ja quasi eine gewisse Entgrenzung stattfindet. Also du hast ja eben beschrieben, dass man sich quasi stärker mit einbringt, dass die sozialen Rollen auch stärker verschwimmen, dass man mehr Einfluss hat, das Identifikationspotenzial mit der Organisation, mit dem, was man da tut, höher ist. Und auf der anderen Seite, die Kehrseite der Abgrenzung findet auf einmal nicht mehr so leicht statt. Und ich würde noch mal eine Facette dazulegen. In hybriden Organisationen oder auch Teams, die vielfach virtuell arbeiten, kommt noch eine ganz andere Komponente dazu. Es ist dieses, es wird teilweise aus dem Schlafzimmer heraus gearbeitet oder aus dem Wohnzimmer. Ich gucke abends nochmal eben aufs Handy, weil Teams ist ja auch da eingeschaltet. Und so dieser Wechsel zwischen den sozialen Rollen und auch die Abgrenzung ist gar nicht mehr so einfach. Und das birgt natürlich auch die ein oder andere Gefahr. Jetzt kann man sich natürlich auf die Position zurückziehen und sagen, naja, wir sind ja alle erwachsen und wir können das alle reflektieren. Und wenn ich meine, dass ich das nicht brauche, dann lade ich mir auf mein Privathandy halt kein Teams, wo ich irgendwie die Nachrichten lesen kann. Darum geht's uns auch gar nicht. Es geht nur darum, einfach zu sensibilisieren, dass natürlich mit der Veränderung des Kontextes auch eine, ja, wie sage ich das, ein bisschen eine Verwischung der sozialen Rollen stattfindet, ja. Einfach, weil ich nicht jeden Morgen zur Arbeit gehe, sondern meine Arbeit findet zu Hause statt. Also das ist auch schon ein Einflussfaktor. Und da mache ich nochmal eben dazwischen irgendwie eine Waschmaschine an oder whatever. Also diese Ermüdungsgeschichten und das Gefühl, es kommt alles zusammen, hat, glaube ich, in dieser Zeit sehr stark zugenommen. Und jetzt ist natürlich auch die Frage, ob das jemals wieder zurückgedrängt wird. Meine These dazu ist nein, weil es natürlich auch an der einen oder anderen Stelle funktional ist, ne?
Und ich glaube, das ist so in Sachen, die Überschrift würde wahrscheinlich lauten Persönlichkeitsentwicklung, eine Herausforderung für ganz viele. Also dieses, was ja viel, viel stärker wahrzunehmen ist als vor, weiß ich nicht wie vielen Jahren, ist so dieser Omnipotenzzwang im Sinne von, ich habe ganz viele soziale Rollen. Also jetzt bin ich sehr betroffen in und mit meiner Arbeit. Also ich arbeite sehr assoziiert, würde der Psychologe sagen, nicht mehr so stark abgegrenzt. Plötzlich ist alles an Problemen, was da stattfindet, auch irgendwie mein Ding. Und gleichzeitig will ich der perfekte Ehemann sein, der perfekte Vater, der perfekte Freund für meine Kumpels. Gleichzeitig stelle ich fest, ab und zu tut's mir auch mal ganz gut, wenn ich noch Zeit für mich alleine habe. Und gefühlt, das kann ich jetzt nicht valide sagen, ist so der gesellschaftliche Druck, der entsteht. Auch durch das Internet, durch Social Media und so weiter, wo ich immer nur sehe, wie toll alle anderen das hinkriegen. Da entsteht für mich der Eindruck, also wenn ich habe nur 24 Stunden und mal so 8 davon schlafe ich, wie soll ich das denn alles schaffen? Und also das fehlende sich abgrenzen, man könnte auch sagen Prioritäten setzen, was ist mir eigentlich wichtig? Das erleben viele und ich zum Teil auch, bin ich ganz ehrlich, schon als Last. Dass ich das Gefühl habe, jetzt hast du dich schon seit, weiß ich nicht, 3 Monaten oder so nicht mehr bei Torben, schöne Grüße, bei deinem besten Kumpel gemeldet. Müsstest du eigentlich auch mal wieder ein Bierchen trinken, ne? So, und ich habe das Gefühl, manchmal bin ich und viele anderen auch so sehr mit diesem Aushandlungsprozess und wie werde ich dem allen gerecht, dass das nicht förderlich ist und jetzt spreche ich nur für mich, bei mir passiert das alles in einem sehr gesunden Bereich und trotzdem erlebe ich das ja, ne? Und ich glaube, es geht vielen so.
Ja, dann lass uns doch mal versuchen, so ein bisschen die Meta-Ebene quasi zu verlassen und nochmal zu gucken, okay, was bedeutet das denn jetzt konkret für den Alltag in Organisationen? Was machen wir nun damit, Butter bei die Fische?
Start doch mal. Ja, Butter bei die Fische. Ich überlege gerade, ob uns dieses populärwissenschaftlich zusammengefasste, ob uns dieser Dreiklang von Daniel Pink hilft. Autonomie, Mastery, Purpose. Ne, also Kontexte zu gestalten, und da kann ich jetzt nicht mal eben Rezept aufschreiben, wie das geht, aber sich die Frage zu stellen, wie schaffen wir es bei all dem Unternehmenszweck, den ich verfolge, Autonomie herzustellen, also bei der Frage, wie leiste ich, was leiste ich, in welchem Zeitraum und so weiter, Verantwortung an die Leute zu übertragen und ihnen auch dabei zu helfen, diese übernehmen zu können. Mastery, also lasst die Leute an die Probleme ran, delegiert nicht nur einfach Aufgaben, wo sie nicht verstehen, bin ich wieder Verstehbarkeit, Kohärenz, warum mache ich das eigentlich, sondern lasst den Markt ins Unternehmen, dass die Leute echte Arbeit machen, echte Probleme lösen. Und naja, Purpose, ich hoffe mal darauf, dass sich dann Leute finden, die das auch mit einer gewissen Sinnhaftigkeit assoziieren, was sie da tun. Mhm.
Und ein Punkt, den finde ich ganz, den finde ich wichtig. Ich hatte vorhin gesagt, dass man jetzt ja auch einfach sagen könnte, wir sind ja alle erwachsen und da müssen wir halt selber auf uns aufpassen. Das klang so ein bisschen lapidar, aber tatsächlich finde ich, ist da auch viel Wahres dran. Also das eine ist ja, auch sehr sensibel zu sein. Wir haben ja auch schon mal eine Folge zum Thema psychologischer Sicherheit gemacht, ne, wo wir auch gesagt haben, wie wichtig das eigentlich auch ist, in einem Team quasi gut im Austausch miteinander zu sein und sensibel für die anderen zu sein. Aber natürlich auch, und da bin ich wieder beim Stichwort Eigenverantwortung, da auch mit sich quasi in die Reflexion zu gehen, ne? Weil im Endeffekt ist es halt immer so, wenn ich erst jemanden ansprechen muss und so nach dem Motto, Mensch, mir fällt auf, dann ist das immer relativ dichte an dieser Übergriffigkeit, die auch schwierig aufgefasst werden kann. Und deswegen finde ich, da ist man natürlich jetzt sehr auf der Appellebene, aber dieses Thema Selbstfürsorge und auf sich zu gucken und zu schauen, verändert sich da gerade was, ist eine Komponente, die genauso wichtig ist, wie auch diese strukturellen Komponenten in der Organisation, weil natürlich auch, und das kann man nicht negieren, Persönlichkeitsmerkmale einfach mit reinspielen, die den ein oder die andere vielleicht vulnerabler für ein Burn oder auch ein Bore-out machen. Also das lässt sich ja einfach nicht wegradieren, sondern das ist dann einfach so diese Komponente des Individuums. Das finde ich wichtig.
Ja, mir ist auch eine Sache wichtig dabei, jetzt nochmal sauber zu trennen zwischen dem Mensch und der Organisation. Also was, du hast ja gefragt, was machen wir jetzt damit, ne? Wenn wir hier ich jetzt mal in meiner professionellen Rolle so als Organisationsberater spreche, dann würde ich sagen, es ist nicht Aufgabe von Organisation, Therapieeinrichtung zu sein.
Genau. Absolut, ja.
Also natürlich, wenn wir beide Kollegen sind und dir fällt auf, Arne, geht's gerade nicht so gut, dann kannst du mal nachfragen. Aber Unterstützung ist dann für mein Verständnis, und da spielt natürlich auch Meinung mit rein, was kann ich tun, damit du dich um deinen privaten Kram, also wie kann ich dir helfen? Ne? Wie können wir hier das aufrechterhalten? Es ist nicht meine Aufgabe, dich privat irgendwie zu therapieren. Es sei denn, du fragst mich danach, aber dann sind wir in einem anderen Sozialsystem unterwegs.
Genau.
Ja, also insofern ist meine Antwort, was braucht es, was müssen Organisationen jetzt machen? Ich glaube, Unternehmen brauchen jetzt wirklich Führung. Mhm. Führung im Sinne von, neudeutsch sagt man Alignment, so ein bisschen Ausrichtung. Also damit die Leute, die in meiner Organisation arbeiten, was schließe ich mich hier eigentlich gerade an? Kann ich das mittragen, sozusagen? Und im Zweifel schließe ich damit auch Menschen aus, die nicht in meine Organisation kommen, weil sie sagen, den Zweck kann ich so. Und dann bin ich bei Rahmenbedingungen gestalten. Auch da, ich kann dir nicht Sinn irgendwie als Salbe in den Nacken schmieren oder sowas, sondern den musst du schon selber finden. Und was Autonomie bedeutet, das weißt auch nur du persönlich für dich und welches Maß du da brauchst. Aber ich kann mir als Organisation Gedanken darüber machen, wie ich Wertschöpfung, das ist wichtig, so gestalten kann, dass am Ende Wertschöpfung wirklich Wertschöpfung bedeutet, weil dafür brauche ich dich, dafür brauche ich deine Leistung. Und dann musst du Rahmenbedingungen zur Verfügung gestellt kriegen, die genau das für dich möglich machen.
Ja. Genau, und natürlich auch dann das Treffen von Entscheidungen, ne? Also weil du gerade bei Funktionen von Führung warst, irgendwie einen Rahmen wie eine Strategie oder auch eine Taktik, also eine Ausrichtung zu schaffen, um ein Orientierungsangebot zu stiften, auf eine strukturelle Ebene runterzugehen, was ist eigentlich für Teams etc. ein handhabbarer Rahmen, immer betrachtet, du hattest es gerade gesagt, ne, in Bezug auf die Wertschöpfung, also welches Problem muss da gelöst werden und dann auch nochmal, wie werden bei uns eigentlich Entscheidungen getroffen, weil das ist halt auch was. Natürlich brennt man irgendwann aus, wenn man so das Gefühl hat, ey, man macht und tut, aber es wird keine Entscheidung getroffen. Und es ist einfach, es zerfasert so. Also wie unselbstwirksam kann man sich eigentlich fühlen, ne? Also Dutzende von Beispielen, auch insbesondere im Konzernumfeld erlebt, wo PowerPoint-Präsentationen gekloppt wurden ohne Ende. Man weiß eigentlich schon im Voraus so, ja, es ist eigentlich für den Papierkorb so.
Und da ist noch ein wichtiger Aspekt drin, finde ich. Probleme lösen. Also wenn ich das Gefühl habe, du gerätst in eine Überlastungssituation, natürlich stelle ich mal die Frage, kann ich dir was abnehmen, ne? Aber das ist gefährlich. Ich will also, wenn ich dir dein Kohärenzempfinden bewahren will, dann müssen die Probleme bei dir bleiben, sondern, und da bin ich wieder bei Führung, dann kann ich die Frage stellen, welchen Rahmen brauchst du? Was sind Umstände, die du zur Verfügung gestellt haben musst, damit du Handlungsstrategien entwickeln kannst wieder für deine Probleme? Also durch das Probleme wegnehmen mache ich mittelfristig mehr kaputt, als wenn ich sie dir lasse und einfach nur frage, was. Und das ist die Unterscheidung. Also nicht am Menschen rumfrickeln, wenn er gerade irgendwie schwach ist, in Anführungsstrichen. Das meine ich nicht mit im Sinne einer Schwäche, sondern wenn er geschwächt ist in seiner Leistungsfähigkeit aufgrund der Umstände, dann zu fragen, was müssen wir an den Umständen tun und nicht, was muss ich an dir tun.
Mhm. Ich finde, das ist ein schönes Schlusswort gewesen, Arne.
Dankeschön.
Gut, dann vielen Dank für diesen Deep Dive zwischen Arbeitspsychologie, klinischer Psychologie, Systemtheorie. Hat mir mega Bock gemacht. Vielen Dank. Tschüss.
Ding, ding.
Tülü, 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 tülü.
Schön, dass du wieder reingehört hast. Mehr Infos zu uns und diesem Podcast findest du unter www.kurswechsel.jetzt.